Guten Morgen und endlich darf ich es mit voller Berechtigung sagen, frohe Ostern Ihnen wünsche ich das und wünsche ich auch meinem Studiogast, Bischof Christian Stäblein, lieber Bischof, Ostern, ein Neuanfang. Wie geht es Ihnen? Sie hat es ja jetzt auch erwischt, wie fit fühlen Sie sich?
Also auch von mir als allererstes frohe Ostern, ja, das kann heute nicht anders sein. Ich fühle mich fit genug für unseren Gottesdienst im Gespräch, lieber Herr Wittgen. Nein, im Ernst, erst einmal danke für die vielen Besserungs- und Genesungswünsche, die ich bekommen habe. Ich danke Ihnen allen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Wittge, sehr herzlich dafür. Und ansonsten braucht man nicht. Braucht niemand. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt so schnell doch wieder genesen bin. Und ich bin froh, dass ich medizinisch gut vorbereitet gewesen bin. Und jetzt schauen wir nach vorne und feiern richtig Ostern.
So machen wir das.
Wir feiern Ostergottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich hatte gesagt, Ostern, ein Neuanfang, ist doch so, oder? Also wer seine guten Vorsätze zum Jahreswechsel mittlerweile über den Haufen geschmissen hat, der hat jetzt wieder eine gute Gelegenheit, nochmal neu anzufangen. Aber warum ist Ostern so ein Reset-Knopf und wie ist dieser Neustart im Vergleich zu Weihnachten, zur Geburt Jesu einzuordnen?
Also genau wie Sie sagen, Ostern ist das Urfest, der Anfang von allem. Der Reset-Knopf klingt komisch, aber der Neustart und das älteste Fest. Wir sehen alles durch Ostern durch. Wir sehen alles durch die Auferstehung. So wie der Apostel auch sagt, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles andere doch nichts. Wir gucken auch auf Weihnachten ganz durch und von Ostern her. Das ist ja auch in den Ostergottesdiensten und in der Liturgie der Osternacht, also in dem, wie man die Nacht feiert, das ist vergleichbar mit der Schöpfung. Das ist auch das, was dann immer wieder aufgerufen wird, dieses Anfangen aus dem Nichts. Wir gucken auch auf die Schöpfung, auf die ganze Welt durch dieses neue Leben, durch Gottes Neumachen, durch den Neustart nach dem Tod und durch den Tod hindurch. Das ist alles.
Wie kann es das älteste Fest sein, wenn zu Weihnachten er ja erstmal geboren worden ist? Oder ist es so nach dem Motto, aha, jetzt haben wir überhaupt erst gemerkt, was für ein besonderer Typ das ist. Jetzt schauen wir auch mal, wann er geboren worden ist und feiern deswegen auch seinen Geburtstag.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Ist der Gedanke tatsächlich so?
Ja,
wirklich? Ach so.
Aber ja.
Ja, ach so.
Wir gucken auch auf Weihnachten von, gibt dann so eine Formel fast von Kreuz und Auferstehung her. Also von der Auferstehung, aber natürlich auch von dem Tod am Kreuz, in dem der Tod besiegt wird. Das geschieht schon am Kreuz. Und von da gucken wir auf die Krippe und deswegen sagen wir auch, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz. Die Geburt Jesu, das Neuwerden der Schöpfung, all das vollendet sich erst in der Auferstehung.
Jetzt sind wir angekommen. Am Ostersonntag, 17. April 2022. Das Wetter ist auch noch fein. Eigentlich könnte alles ganz wunderbar unbeschwert sein. Und ich hoffe auch sehr, dass es für die Kinder vor allem auch so unbeschwert wie möglich sein wird heute. Mit ganz vielen bunten, versteckten Ostereiern, viel Lachen und Rumrennen in den Gärten und Wäldern und Parks. Und uns Erwachsenen sitzt Corona noch im Nacken und in den Knochen. Da kann es aber auch zumindest so ein kleines Durchatmen, habe ich schon das Gefühl, im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren geben. Aber der Krieg und das Leid der Menschen, das damit verbunden ist, vor allem auch die unsichere Perspektive, das lastet doch schon schwer auf diesem Osterfest, finde ich. Wie geht's Ihnen?
Aber ja, das lastet und gleichzeitig ermutigt und ermahnt uns das zum gemeinsamen Feiern. Viele Gemeinden haben ja jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine zu sich eingeladen. Ich finde das ungeheuer wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit zusammen auch das Fest begehen, zusammen feiern, dass Gott den Tod besiegt, allen Tod am Ende besiegen will, dass wir zusammenstehen, dass wir alle auch in unserer Sehnsucht nach Frieden zusammenstehen. Das hat ja doch ganz viel auch mit diesem Fest zu tun, dass es am Ende einen Frieden geben soll, den Gott verheißt. Und danach sehnen wir uns. Und das ist ein Frieden, der noch viel, viel mehr ist als bloß kein Krieg. Aber das sagt sich jetzt so leicht. Erstmal kein Krieg, das ist die allergrößte Sehnsucht, die wir im Moment haben.
Wie war es in der damaligen Zeit? Also es war ja vermutlich nicht so, Jesus ist auferstanden und dann gibt es irgendwie ein großes Freudenfest in den Straßen. So war es nicht damals,
oder? Na, also man muss nochmal ganz klar festhalten, Jesus ist von den Römern als Aufrührer gegen den römischen Staat, gegen das römische Imperium hingerichtet worden, nach römischer Sitte hingerichtet worden. So ist man damals mit den Aufrührern umgegangen. Dieser Kreuzestod gehörte sozusagen zur römischen Politik, auch zur Abschreckung dazu, war ein ganz scheußlicher Tod gegenüber all denen, die aufgemuckt haben. Das muss man sich jetzt mal so vor Augen führen. Dann hat man ein gewisses Gefühl für diesen ersten Moment der Auferstehung mitten in einer total gewalttätigen Welt, die das damals auch gewesen ist. Und wenn man dann in die ersten Jahrzehnte der Christinnen und Christen guckt, dann waren das die Zeiten der Verfolgung eines Kaisers Nero, der seine Stadt angezündet hat. Also der, na, da brauchen wir jetzt gar nicht lange zu gucken, der wirklich ein ganz schrecklicher Imperator und Aggressor gewesen ist. In diesen Jahren und Jahrzehnten haben die Christinnen und Christen den Glauben daran hochgehalten und gelebt, dass Gott etwas anderes will und den Tod besiegt hat.
Weil ich merke gerade so, ich habe noch am Karfreitag gedacht, so in diesem Jahr passt vielleicht der Karfreitag eher zu der aktuellen Situation als Ostern und merke jetzt eben so, naja, zu Ostern gehört eigentlich auch immer noch das Leid, aber das überwundene Leid in diesem Fall.
Und
aber nicht sofort überwunden.
Nein, und auch nicht so, dass man das einfach verdrängt. Man muss sich vorstellen, Christinnen und Christen haben am Anfang in den Katakomben gefeiert. Also sprich, bei den Gräbern gefeiert. Da, wo sie gesehen haben, wo die Verstorbenen sind. Da, ich sage jetzt mal fast unter der Erde, in den Höhlen, haben sie gefeiert, dass das Leben siegen wird. Und dann gucken wir mal auf die lange Geschichte von da, dann hat man auch ein bisschen ein Gefühl dafür, was das heißt, langer Atem. Wir reden ja immer so über den langen Atem, den man braucht. Aber was das dann tatsächlich heißt, wenn man vom langen Atem spricht, das können einem die Christinnen und Christen der ersten Stunde erzählen.
Mit dem Feiern des Osterfestes ist es ja so wie mit dem Gucken der Oscar-Verleihung. Die echten Fans gucken es live, beziehungsweise gehen schon mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen in die Kirche vor Sonnenaufgang und feiern mit den ersten Sonnenstrahlen die Auferstehung. Und die anderen, die es auch interessiert, die aber lieber ausgeschlafen fürs Osterfrühstück sein wollen, die gehen dann später in die Kirche, so wie sich die anderen dann am Abend die Zusammenfassung von der Oscar-Verleihung anschauen. Wie ist es bei Ihnen aus der Vergangenheit? Gibt es da so eine richtig schöne Ostergottesdiensterinnerung?
Also was ich besonders gern in der Osternacht und zwar schon abends getan habe. Wir haben dann angefangen mit dem Gottesdienst abends um 23 Uhr. Und dann haben wir vor Mitternacht Konfirmandinnen und Konfirmanden getauft. Sozusagen ganz im Dunkel der Kirche.
Aha.
Und dann um 12 ist sozusagen die Osterkerze angezündet worden und das Osterevangelium gerufen worden und dann Licht angemacht worden in der Kirche. Und das war für mich so mit der schönste Übergang, aber vor allem diese Taufe, ganz im Dunkeln, vom Dunkeln ins Licht, dieses neu ins Leben kommen, wirklich nachvollziehen, was in diesem Ostermoment geschieht, nämlich sozusagen wie bei der Taufe, ganz neu ins Leben kommen. Und das waren dann ganz oft Konfirmandinnen und Konfirmanden, die 1, 2, 3, 4 Wochen später konfirmiert worden sind,
ja,
die also gerade vorher noch getauft werden wollten,
ja,
und die dann gesagt haben, wir machen das mitten in der Nacht. Das gehört für mich zu den schönsten Bräuchen sozusagen, die man in der Osternacht kirchlich begehen kann.
Wie das Weihnachtsfest hat auch das Osterfest diese eine markante Geschichte, die unbedingt dazugehört. Eine Höhle, ein Stein und eine große Überraschung. Ich stelle mir bei diesem Stein vor der Höhle übrigens immer einen Hinkelstein wie bei Asterix und Obelix vor, weil der auch so aussieht wie ein Osterei. Aber egal, wir kommen zur Bibelstelle. Und wehe, Sie haben jetzt eine andere Bibelstelle rausgesucht.
Nee, habe ich nicht.
Ach, danke.
Nee, das gehört schon wirklich zu Ostern auch dazu.
Ja, ne?
Die Geschichte von der Auferstehung. Die wird auch in jedem Evangelium erzählt und wird auch in jedem Evangelium ein bisschen anders erzählt. Ich habe heute das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, Kapitel 16. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab, am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich.
Da haben wir sie gehört, die Auferstehungsgeschichte nach Markus. Und sie sagen, in jedem Evangelium gibt es diese Auferstehungsgeschichte, aber an jeder Stelle so ein bisschen, in jedem Evangelium so ein bisschen anders. Was ist bei Markus jetzt anders als bei den anderen?
Ja, also vor allem das Ende. Wenn man auf das Ende guckt und es endet mit und sie fürchteten sich, denn sie fürchteten sich, dann ist das ja für diese wunderbare Geschichte erstmal ein überraschendes Ende. Man muss sich vorstellen, das war sogar das Ende des Evangeliums ursprünglich.
Aha.
Und das hängt nun wieder mit dem Satz davor zusammen, der gar nicht so leicht zu verstehen ist. Aber wenn man ihn dann einmal begriffen hat, dann ist er schon irgendwie auch irre. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. So spricht der Jüngling, also der Engel, der da im Grab sitzt, zu den drei Frauen, die da kommen. Ja, der sagt sozusagen, geht nach Galiläa, da werdet ihr den Auferstandenen wiedersehen. Und wenn man dann guckt, dann heißt das sozusagen, für den Leser, die Leserin, geht zurück in die Geschichte und dann werdet ihr an dem, was ihr schon gehört habt, und das fängt dann Weihnachten wieder an, erkennen, von Anfang an erkennen, dass dieser ein Besonderer ist, der das Leben verwandelt.
Aha.
Und jetzt begreift es. Das ist bei Markus ein bisschen anders.
Klingt so ein bisschen wie bei einem Exit-Spiel, so einem Escape-Room-Spiel. Passt ja auch.
Okay,
aber,
passt auch.
Ja. Passt auch. Aber eine Sache finde ich verwunderlich, und das ist vielleicht etwas, als theologisch gebildeter Bischof, wundern Sie sich darüber, dass man sich fürchtet? Also ich finde es überhaupt nicht überraschend.
Nee,
ich finde es überhaupt nicht überraschend, wenn da einem mit einmal erzählt wird, so der Leichnam ist nicht mehr da. Eine andere Geschichte überrascht mich mehr, und da gehen Sie schon von einem, das ist doch klar aus.
Na,
ist es ein Engel ist? Vielleicht ist es ja auch, ich hätte auch gedacht, vielleicht ist das Jesus selbst, der einfach nur in einer anderen Gestalt irgendwie da ist und nur nicht erkannt wird. Das ist ein Engel.
Perfekt, lieber Herr Wittke. Man könnte glauben, Sie hätten Theologie studiert, denn es gibt ältere Traditionen über diese Geschichte, die sagen, der Jüngling, der da sitzt, ist Christus selbst. Gibt ja auch so andere Auferstehungsgeschichten.
Ach so, das könnte man auch so auslegen.
Aber ja,
ich habe viele Exit-Spiele gemacht, da muss man nämlich auch um die Ecke denken dann.
Aber Sie sagen damit etwas ungeheuer Wahres, denn wenn diese Wende in meinem Leben passiert, dass mir etwas klar wird, was vorher mir nicht klar war und was mir total neue Hoffnung schenkt und was mein ganzes Leben verwandelt. Ja, wer soll das denn dann anderes sein als Christus selbst? Wer soll da eigentlich anderes sitzen als der, der genau dafür zuständig ist, dass dieses Leben sich umdreht? Also die Annahme, dass da eigentlich Christus sitzt und die da kommen, ihn erstmal nicht erkennen, aber er es trotzdem gewesen ist, das ist ja genauso wie in meinem Leben auch. Wenn etwas vom Kopf auf die Füße kommt und ich völlig neu anfange und hinterher weiß, da war Christus dabei, da hat der mich besucht, da hat der mein Leben verändert, da ist alles neu geworden. Wer denn sonst, wenn nicht Christus?
Oder? Und bei so einer Wendung, da kann ich mir auch vorstellen, dass man sich auch fürchtet, dass einem im wahrsten Sinne des Wortes ein kalter Schauer den Rücken runterläuft und man es erstmal gar nicht einordnen kann.
So ist es. Soll ich Ihnen sagen, es gibt noch eine andere Tradition, weil Sie haben damit angefangen. Es gibt noch eine andere Tradition, wer dieser Jüngling sein könnte. Es gibt auch welche, eine Tradition, die sagt, das war Petrus.
Auf den hätte ich tatsächlich sogar ohne Quatsch jetzt als drittes getippt, weil der war ja so der am durcheinandersten war von dieser ganzen
Aber
Situation.
Aber wissen Sie, warum ich das nicht glaube, dass das Petrus war? Das wäre mehr, also das Petrus steht ja immer für die Kirche. Ja, also so in der späteren, also Petrus auf diesem Fels und so weiter. Da hätte sich die kirchliche Tradition vielleicht am liebsten selber ganz nah daran geschrieben und dann auch noch so ein bisschen so eine Geschlechterkränkung. Da kommen drei Frauen, also der Mann ist schon da. Dass das Petrus gewesen sein soll, das ist erst später dazu erzählt. Aus ganz anderen Gründen.
Also drauf gekommen wäre ich auf ihn auch nicht, aber ich war jetzt überrascht, dass sie gleich mit dem Engel anfing und ertappte mich dabei, wie ich in dem Moment dachte, ey, das ist doch Jesus selbst.
Ja, ich glaube aber schon, dass es ein Engel ist, weil der sagt am Ende, geht dahin und macht auf eurem Weg das Erfahren der Auferstehung für euch wahr. Das ist nicht irgendwie statisch für alle immer gleich, sondern jede auf seinem und ihrem Weg nach Galiläa oder wo du auch gerade lebst, so dass du da dem Auferstandenen begegnest und merkst, dass dein Leben ein anderes ist. Deswegen ist es ein Engel, der schickt dich nämlich genau dahin, wo du das erfährst. Auf deinem Weg, nicht auf irgendeinem, auf deinem.
Da würde ich immer denken, die Sprache in der Bibel ist so verschwurbelt manchmal, das hätte auch Jesus so ausgedrückt haben können dann auf diese Art und Weise. Aber das können wir.
Auf deinem Weg.
Können wir so stehen lassen,
das
oder?
Das können wir so stehen lassen. Jeder und jede auf ihrem und eurem Weg die Begegnung mit dem Auferstandenen. Da sind wir heute hingewiesen.
Wir feiern Ostern. Das Fest der Hoffnung. Das Fest des Neuanfangs. Das Fest der Zuversicht. Der Zuversicht. Gerade dann, wenn alles verloren, wenn alles vorbei scheint, dann brauchen wir diese Hoffnung und diese Zuversicht doppelt und dreifach. Und wir brauchen es gerade für die, die vielleicht die Hoffnung schon aufgegeben haben. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir. Wir danken dir für den Ostermorgen, für die Hoffnung, die du schenkst, für das Leben, für alles, was neu anfängt. Wir bitten dich für die Menschen im Krieg, dass sie neue Hoffnung kriegen von dir. Wir bitten dich für alle, die jemanden verloren haben, dass du da bist und uns glauben und gewiss machst, dass das Leben mit dir neu beginnt.
Amen. Aus dem Dunkeln gehen wir ins Licht. Heute Morgen haben das einige ganz direkt und ganz praktisch getan. Die ersten Sonnenstrahlen in der Kirche aufgehen sehen. Solch ein Licht und einfach nur so ein Licht kann wirklich berührend sein. Ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
So, Herr Bischof, die Passionszeit und damit auch die Fastenzeit ist vorbei. Nun hatten Sie sich, wenn ich das so richtig verstanden hatte, nicht die große Nummer des Derbens auferlegt, aber schon dann doch so ein bisschen auf Süßigkeiten verzichtet. Heute dürfen Sie jetzt mit gutem Gewissen wieder zuschlagen. Und da bin ich auch schon beim Stichwort zuschlagen. Bei Ihren Schoko-Weihnachtsmännern hatten Sie uns verraten, dass Sie immer auf die draufhauen und dann die kleinen Stücke an die ganze Familie verteilen. Wie ist es bei den Schoko-Osterhasen? Gleiche Technik, draufkloppen und verteilen?
Gleiche Technik.
Tatsächlich?
Also Glöckchen vorher abmachen, ne? Also,
dass man sich nicht die Hand verletzt.
Ja, genau. Und dann also auch auspacken, ist immer besser vorher.
Ja.
Und dann draufhauen und verteilen. Na klar.
Die armen
ich wollte
aber
sagen, ich habe auf Chips verzichtet. Also,
oh ja.
Ja, also so. Und ehrlicherweise, es gelüstet mich auch heute noch nicht.
Na, das kommt wieder.
Ja, das kommt wieder.
Das kommt wieder.
Also,
schönes Osterfrühstück. Schönes Osterfrühstück. Ob mit. Nee, Chips erst abends, ne?
Ja,
nicht zum Osterfrühstück. Aber das ein oder andere Schoko-Osterei, das darf schon sein. Kommen Sie gut durch diesen Ostersonntag. Frohe Ostern.
Frohe Ostern wünsche ich Ihnen. Gesegnet, ruhig, gelassen und ein paar Eier zum Finden.
Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso.